Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, heute schauen wir uns eine besondere Auswirkung der Entscheidung G1 aus 24 an. Da geht es um die Frage, wie man Anhänger, die an einem Fahrzeug hinten dran hängen, stabilisiert, damit die nicht zu schwingen beginnen. Und für die Entscheidung habe ich den Gerd Hübscher heute bei mir, der uns erklären wird, erstens, wie diese Anhängerstabilisierung tatsächlich funktioniert und zweitens, was die Beschwerdekammer hier zu den einzelnen Merkmalen gesagt hat. Hallo Gerd.
Hallo Michael.
Kannst du uns vielleicht einmal zuerst erklären, wie diese Erfindung funktioniert, bevor wir uns dann anschauen, was das Europäische Patentamt damit gemacht hat?
Ja, grundsätzlich glaube ich, ist es mal wichtig, das technische Problem zu verstehen, das dahinter liegt. Und die Schwierigkeit bei Anhängern ist, dass sie dadurch, dass sie meistens um einen Anlenkpunkt an einem Zugfahrzeug befestigt sind, folgen sie natürlich der Spur des Zugfahrzeugs. Es kann aber durchaus sein, dass es von der Fahrdynamik her zu instabilem Verhalten kommt, nämlich dann, wenn der zum Schlingern anfängt, dieser Anhänger. Und das kann sich aufschaukeln, dieses Schwingern, und dann tatsächlich zu einem instabilen Fahrverhalten führen und muss daher normalerweise bekämpft werden, typischerweise indem man einfach bremst.
Das heißt also, ich fahre mit meinem Fahrzeug, mit meinem PKW, der Anhänger hängt hinten dran und weil ich in irgendeiner Fahrtlage bin, beginnt er hinten zu schwingen und wenn ich nichts dagegen tue, dann fliegt er mir um die Ohren, überholt mich oder ähnliches.
Vielleicht nicht so schlimm, aber es ist so, dass du halt die Kontrolle über das Fahrzeug durchaus verlieren kannst dadurch.
Okay, es klingt einmal bemerkenswert. Wie lösen wir denn das Problem jetzt?
Naja, die Hauptproblematik im Stand der Technik, zumindest ausgehend von der Erfindung, ist es, dass es schwierig ist, stabil so ein Schlingern zu erkennen. Wenn ich nämlich nur die Querbeschleunigung anschaue von einem Anhänger, dann ändert sich die auch normal bei einer Kurvenfahrt. Und die Schwierigkeit ist jetzt, wie kann ich ein oszillierendes Verhalten unterscheiden von einer ganz gewöhnlichen Kurvenfahrt oder einer Querbeschleunigung, die halt dadurch auftritt.
Das heißt, das kann ich natürlich messen, indem ich mir anschaue, ob hier Schwingungen vorkommen. Aber wenn ich ganz normal eine Schlangenlinie fahre, dann hätte ich ein ähnliches Schwingen in diesen Sensordaten. Wie kriege ich denn jetzt raus, ob das wirklich ein Schwingen ist, das gefährlich ist, im Vergleich zu einem Schwingen, das jetzt ungefährlich ist, weil ich einfach Schlangenlinien fahre?
Genau. Die Erfindung, zumindest laut der Beschreibung, geht jetzt davon aus, dass sie nicht nur die Querbeschleunigung des Anhängers betrachtet, sondern auch die Winkelgeschwindigkeit. Und zwar, welche Winkelgeschwindigkeit? Wenn wir in den Anspruch 1 schauen, dann ist es die Winkelgeschwindigkeit um den Anlenkpunkt. Also im Englischen gibt es eben einen Angular Rate Sensor, positioned and configured to measure the rate of angular trailer deflection about the hitch pivot point. Und aus dieser Winkelgeschwindigkeit um diesen Anlenkungspunkt soll dann eben in weiterer Folge ein Oszillieren oder Nicht-Oszillieren erkannt werden.
Das heißt, wir messen also die Geschwindigkeit um den Punkt der Anhängervorrichtung, wo die Deichsel des Anhängers aufliegt. Das heißt, da wo, wenn kein Anhänger drauf ist, man üblicherweise diesen Tennisball drauf gibt.
Ganz genau, also die Änderungsrate des Winkels um diesen Anlenkpunkt.
Kann ich mir als Patentanspruch grundsätzlich vorstellen. Wie hat das Anmeldeverfahren jetzt funktioniert? Sind die damit durchgekommen?
Ja, also das war schon die erteilte Fassung. Das Anmeldeverfahren ist diesbezüglich relativ unspektakulär gewesen. Interessant war dann, dass es ein Einspruchsverfahren gab und dort kam ein neuer Stand der Technik hinzu.
Und wie hat der jetzt ausgeschaut?
Das war eine britische Anmeldung, die hat einen Anhänger gezeigt, auf dem ein Jaw Rate Sensor, also ein Sensor, der den Gierwinkel misst des Anhängers, und ein Querbeschleunigungssensor vorhanden war. Und aufgrund eines einfachen Schwellwertevergleichs wurde da eben Fishtailing oder Oszillation erkannt.
Das heißt aber, dieser Sensor war jetzt nicht um den Bereich der Anhängervorrichtung angeordnet, sondern der war irgendwo an dem Anhänger.
Der war irgendwo, ganz genau. Diesbezüglich war eben die Frage, die auch im Einspruchsverfahren diskutiert worden ist, kann nicht auch ein normaler Sensor, der eben die Drehung um den Gierwinkel misst, kann die nicht auch die Änderungsrate des Winkels um den Anlenkpunkt messen, zumindest in bestimmten Fahrsituationen. Und da ist eben diskutiert worden, wie schaut das aus, wenn das Fahrzeug einen Bogen fährt mit konstantem Radius, dann ist ja dieser Anlenkwinkel, also der Hitch Angle, konstant. Der Gierwinkel oder die Änderungsrate des Gierwinkels ändert sich aber beziehungsweise ist nicht null. Und das war mehr oder weniger die Diskussion, wo dann am Ende die Einspruchsabteilung gesagt hat, naja, also dieses Merkmal, dass eben diese Detektion about the Hitch Pivot Point ist, das ist in die 4 so nicht geoffenbart, weil eben dort nur das allgemeinere Konzept eines Sensors an sich geoffenbart ist. Und damit eben auch nicht alle weiteren davon abhängigen Merkmale. Abgesehen davon sei auch im D4 nicht die explizite Unterscheidung von Oszillation, Nicht-Oszillation geoffenbart, sondern nur die Erkennung einer Oszillation, was ich jetzt nicht so unbedingt nachvollziehen kann, aber gut, darauf ist es offensichtlich auch nicht angekommen. Aber im Ergebnis war der Einspruch nicht erfolgreich, sondern die Einspruchsabteilung hat die Neuheit bejaht.
Das heißt also, der wesentliche Unterschied zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung war das, dass wir hier bei der Erfindung eigentlich einen Winkel messen und nicht unbedingt diese Drehung über den Gyro im Anhänger selbst.
Ja, also wir messen tatsächlich nicht den Winkel, sondern wir messen die Änderungsrate des Winkels, aber um den Anlenkpunkt. Zumindest war es so im Anspruch 1.
Okay, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, nachdem der Einspruch so zurückgewiesen wurde, dass sich unsere Einsprechende dagegen beschwert hat.
So ist es, ja. Sie hat Beschwerde eingelegt und hat eben die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Patents gefordert. Umgekehrt, die Patentinhaberin hat sich natürlich verteidigt, hat einen unveränderten Hauptantrag natürlich die Aufrechterhaltung in unveränderter Form gefordert.
Und war unsere Einsprechende mit ihrer Beschwerde jetzt erfolgreicher?
Die Einsprechende war mit der Beschwerde tatsächlich erfolgreicher. Und zwar, weil ja kurz vorher oder einigermaßen vorher die G1 aus 24 gegangen ist. Die Entscheidung der Beschwerdekammer ist vom 2. September 2025, also relativ jung. Tatsächlich war das aber auch schon in der vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer ein wesentlicher Punkt, weil eben fraglich war, inwieweit ist denn jetzt dieses Merkmal des Anspruchs, dieser Drehung um den Anlenkpunkt oder der Winkeländerung um den Anlenkpunkt auszulegen anhand der Beschreibung und der Zeichnungen.
Ja, mit der G1 aus 24 haben sich natürlich einige Änderungen ergeben. Das heißt, es war jetzt genau dieses Merkmal, das uns vom Stand der Technik unterscheidet, nämlich die Frage, wo findet unsere Winkelmessung statt, die jetzt, wie du sagst, in der Beschreibung anders dargestellt war als in den Ansprüchen. Ja, was war jetzt in der Beschreibung anders als im Patentanspruch, dass die Kammer jetzt dazu gebracht hat, hier eine unterschiedliche Auslegung vorzunehmen?
Wir haben da tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Fall, weil es nämlich darum geht, wie sind die Ansprüche in dem Fall in der Beschreibung gestützt. Während ja im Anspruch stand, dass es ein Gyroskop sein soll oder ein Drehwinkelsensor sein soll, der eben um diesen Anlenkpunkt misst, war als Ausführungsform in der Beschreibung nur ein Gyroskopsensor geoffenbart und jetzt keine Sensoranordnung, die wirklich explizit um diesen Anlenkpunkt gemessen hätte. Das war der Umstand, warum jetzt die Beschwerdekammer gesagt hat, naja, es steht zwar das im Anspruch so, aber die einzige Ausführungsform, die dieses Merkmal stützt, ist eben ein Gyroskop, das irgendwo angeordnet sein kann. Und es ist daher nicht notwendig, dass diese Messung der Winkelgeschwindigkeit um den Anlenkpunkt zu jeder Zeit passiert, sondern in line mit eben diesem Ausführungsbeispiel nur unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel, wenn sich das Fahrzeug geradeaus bewegt, was ja tatsächlich ein nicht ganz unrealistischer Fall ist. Also wenn ich nicht auf einer Bahnkurve fahre, sondern tatsächlich das Fahrzeug geradeaus fährt, dann fallen ja diese beiden Werte zusammen. Also die eines Gierwinkelsensors und eben eines spezifischen Sensors, der eben wirklich auf den Drehwinkel und den Anlenkpunkt gehen würde.
Gut, das heißt, die Beschwerdekammer hat dann das Anspruchsmerkmal etwas weiter gesehen und nicht nur die Winkelmessung direkt um den Anlenkpunkt, sondern jede beliebige Winkelmessung unter den Anspruch subsumiert, einfach mit dem Argument, dass die Winkelmessung um den beliebigen Punkt ja hin und wieder auch eine Winkelmessung um den Anlenkpunkt ist.
Genau so ist es. Und der Anspruch schließt eben nicht aus, dass diese Messung zu jedem Zeitpunkt erfolgen muss, so, sondern es lässt offen, ob das nur unter bestimmten Bedingungen ist oder nicht. Und aus dem Grund ist eben auch dieser Gierwinkelsensor, der aus der D4 bekannt war, neuheitsschädlich für den Anspruch 1.
Die übrigen Merkmale waren damit auch genauso erfüllt?
Damit waren auch im Wesentlichen die übrigen Merkmale erfüllt. Es war dann noch eine kleine Diskussion, ob die Erkennung einer Oszillation eben auch die Erkennung einer Nicht-Oszillation impliziert. Aber das würde ich jetzt eher in die Ecke stellen der IPA-Spitzfindigkeiten.
Okay, in der Situation ist man natürlich als Patentinhaber immer wieder versucht, Hilfsanträge zu stellen. Gab es denn da noch Gegenwehr?
Da gab es Gegenwehr und das war insofern relativ interessant, weil die Beschwerdekammer schon in ihrer vorläufigen Stellungnahme den noch anhängigen Verfahrensanspruch, nämlich das war der Anspruch 15, als neu und auch gewährbar erachtet hat.
Also jetzt, wo wir diskutiert haben, dass ja dass das Gleiche ist, wie kann denn das sein, dass unser Verfahrensanspruch 15 jetzt neu und erfinderisch ist?
Der Verfahrensanspruch 15 hat sich eben auf Spezifika dieses Verfahrens bezogen, wie tatsächlich diese Signale abgeleitet werden. Und das war in der Auslegung dann enger als der reine Vorrichtungsanspruch. Also aus diesem Verfahrensanspruch, ohne jetzt an der Stelle ins Detail zu gehen, aber da ging klarer hervor, dass das eben tatsächlich diese Deflection Rate about the Hitch Point sein muss. Und es ging auch darum, dass diese Sensordaten noch einmal verarbeitet werden zwischenzeitlich, was in der Form in der D4 tatsächlich nicht der Fall war.
Okay, das heißt, unser Verfahrensanspruch ist neu und erfinderisch und wir konnten aber unseren Vorrichtungsanspruch nicht mit diesen Merkmalen beschränken, weil...
Wir haben es zumindest nicht getan.
Es wurde nicht getan, ja. Okay. Das heißt also, wir haben jetzt einen neuen Versuch, einen neuen Hilfsantrag, in dem jetzt nur mehr und ausschließlich der Verfahrensanspruch enthalten ist. Gerade als Reaktion auf eine vorläufige Stellungnahme der Beschwerdekammer würde ich als Einsprechender zu so einem späten Verfahrensstadium jetzt sagen, dass das verspätet ist. Wie hat denn die Beschwerdekammer das gesehen?
Die Beschwerdekammer hat sich auch damit auseinandergesetzt und hat mal festgestellt, dass tatsächlich dieser Hilfsantrag A nach der vorläufigen oder nach der Kommunikation der vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer erfolgt ist, also nach dieser Communication nach Artikel 15.1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer. Es war aber insofern ein Spezialfall, weil ja dieser Verfahrensanspruch 15 schon im erteilten Patent vorhanden war und es einfach nur keinen Hilfsantrag gab, der eben explizit auf diesen Verfahrensanspruch gerichtet ist. Da hat die Beschwerdekammer gesagt, das ist unter diesen besonderen Umständen durchaus zulässig, also hat es dann letztendlich nach 13.2 zugelassen, weil, und das war ein wesentliches Argument, weil der Verfahrensanspruch auch im Einspruchsverfahren schon ausreichend diskutiert worden ist. Daraus könnte man jetzt ziehen, wäre das nicht der Fall gewesen, also hätte sich das Einspruchsverfahren jetzt nur auf den Vorrichtungsanspruch beschränkt und dort auch erschöpft, weil eben der Vorrichtungsanspruch ohnehin neu und erfinderisch war, dann hätte das eventuell auch anders ausgehen können. Also allein der Umstand, dass der Anspruch so erteilt war und ein vorliegender Anspruch war, würde ich jetzt nicht als unter allen Umständen hinreichend sehen, dass ich eine verspätete Zulassung kriege, auch wenn ich es nicht verstehe persönlich, ja, weil warum habe ich denn abhängige Ansprüche oder überhaupt, warum stelle ich denn Ansprüche auf, um Rückzugspositionen zu haben? Aber in dem Fall hat die Beschwerdekammer explizit gesagt, also wesentlich war auch, dass das schon inhaltlich diskutiert wurde und aus dem Grund eben auch zuzulassen ist. Man muss auch ganz ehrlich sagen, in dem Fall hat die Beschwerdeführerin auch nichts dagegen gehabt.
Gerade bei den abhängigen Patentansprüchen ist mir eigentlich genau die gegenteilige Auffassung der Beschwerdekammern eher geläufig. Also selbst wenn die diskutiert worden sind, irgendwann im Einspruchsverfahren, ist eine spätere Aufnahme eines abhängigen Patentanspruchs immer ein Problem. Bei den Unabhängigen, was man vorher...
Es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, die Frage ist immer, was muss man tun, um auf Nummer sicher zu gehen? Und ich glaube, was man schon so als Summe aller Entscheidungen sagen kann, ist, dass halt die Tendenz schon dahin geht, dass wenn man es nicht früh vorgebracht hat, dann ist es potenziell zu spät. Und wenn ich jetzt daher auf Nummer sicher gehen will, dann muss ich halt so früh wie möglich alles vorbringen, was ich vorbringen kann. Und typischerweise hilft mir das auch, weil dann einfach gewisse Dinge etwas mitunter lockerer gesehen werden vielleicht. Also wenn ich gezeigt habe, dass ich das Verfahren ernst nehme und frühzeitig alles vorbringe. Zumindest dann, wenn die Gegenseite so ist, dass sie immer verspätet vorbringen und ich das rechtzeitig mache, dann habe ich halt, wenn es hart auf hart kommt, im Beschwerdeverfahren noch immer die Möglichkeit, vielleicht dann irgendwas vorzubringen in Reaktion auf ein anderes Vorbringen, als so wie es mir mal gegangen ist, da hat dann die Beschwerdekammer gesagt, ja, spielen hier nicht Ping-Pong und dann ist halt irgendwann einmal Ende.
Man könnte auch argumentieren, dass das einfach ein Streichen von Ansprüchen ist und dass das vielleicht eher möglich ist.
Das stimmt, aber grundsätzlich ist ja das Streichen auch eine Änderung, die potenziell verspätet ist. In dem Fall ist es deswegen merkwürdig, weil der Anspruch 15 ein unabhängiger Hauptanspruch war und nicht ein abhängiger Anspruch. Das heißt, der stand ohnehin immer so da. Es ging nur wirklich einfach darum, dass halt die Vorrichtungsansprüche 1 bis 14 weggefallen sind. Interessanterweise hat dann die Beschwerdekammer auch nicht in der Sache entschieden, sondern hat dann zurückverwiesen an die Einspruchsabteilung für die Anpassung der Beschreibung.
Das ist natürlich ein Punkt, der jetzt auch noch spannend ist im Lichte der Vorlageentscheidung G1 aus 25. Ich glaube, darüber sollten wir auch einmal gesondert sprechen.
Das Verfahren ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe heute geschaut. Also es ist tatsächlich noch immer anhängig vor der Einspruchsabteilung. Also wir können vielleicht dann im Ergebnis uns das noch einmal anschauen.
Ein letzter Punkt, der mich bei so Entscheidungen immer fasziniert, ist, dass praktisch reflexhaft mangelnde Offenbarung nach Artikel 83 beziehungsweise der Einspruchsgrund nach Artikel 100b gerügt wird. Da kommt praktisch nie was raus. Wie ist es denn in dem Fall passiert? Da hat sich die Kammer doch länger damit beschäftigt.
Auch genauso. Es war da die Frage, wenn ich eben so spezifisch bin mit der Messung und ich habe eben nur geoffenbart ein Gyroskop, ist denn das überhaupt ausführbar? Und da hat aber die Beschwerdekammer gesagt, ja, also es sind für die Fachperson durchaus Messverfahren bekannt, also neben dem Gyroskop auch optische Encoder, Potentiometer, Kameras, LiDAR und weiß ich was alles, die eben entweder am Trailer oder am Zugfahrzeug befestigt werden könnten, die also grundsätzlich in der Lage wären, so einen Anlenkwinkel zu bestimmen. Also das ist was und wirklich überraschend, also wo die Skilled Person wirklich sehr viel weiß.
Das heißt, im Endeffekt war es aber wieder kein Problem.
Es war wieder kein Problem.
Okay.
Es war interessanterweise auch die Ausführbarkeit und auch die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung des unabhängigen Anspruchs 15, obwohl diskutiert, kein Problem. Man probiert es halt, ne?
Gab es noch andere kreative Ideen, das Einsprechen, das Patent jetzt doch zu Fall zu bringen?
Nein, also ich glaube, nachdem die Vorrichtungsansprüche gefallen sind, war es wohl leichter, das Verfahren zu umgehen. Entweder das oder man hat sich ohnehin nur auf die Vorrichtungen konzentriert, war dann vielleicht auch überrascht, dass das Verfahren trotzdem übrig bleibt. Kann ich nicht sagen, aber letztendlich gab es dann keine weiteren Bemühungen.
Okay, wie hat denn die Beschwerdekammer jetzt unseren Fall entschieden?
Ja, also die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist aufgehoben worden. Die Rechtsbeständigkeit vom Anspruch 1 des Vorrichtungsanspruchs nämlich wurde verneint. Auch aller abhängigen Vorrichtungsansprüche, also Ansprüche 1 bis 14. Und aufrechterhalten wurde in geänderter Form der Anspruch 1 des Hilfsantrags A, was eben der ursprüngliche Verfahrensanspruch 15 war. Und dann wurde zurückverwiesen an die Einspruchsabteilung, um eben das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten und auf der Basis auch die Beschreibung anzupassen. Was insofern auch spannend ist, ja, weil jetzt diese Order der Beschwerdekammer ist, die Beschreibung anzupassen, und werden wir mal sehen, vielleicht gibt es da noch in Bezug auf andere G-Entscheidungen einen interessanten Aspekt, der uns da noch begegnen wird.
Ja, also wir haben wieder mal gesehen, die G1 aus 24 ist auch in der Praxis sehr relevant. Kannst du uns vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte dieser Entscheidung zusammenfassen?
Also aus meiner Sicht gibt es nur einen wirklich wichtigen Punkt, nämlich dass überhaupt die G1 aus 24 zur Anwendung kam. Und wir haben da grundsätzlich einen Fall, der vergleichbar ist mit dem Original G1 aus 24 Fall. Wir haben ihn hier ja auch diskutiert. Also damals ging es ja um dieses Gathered Sheet und die Frage ist, was kann man unter dem Gathered Sheet verstehen? Und dort war die Situation, dass die Beschreibung den Begriff breiter ausgelegt hat, also ursprünglich im Anspruch war. Interessant war, dass in der ursprünglichen G1 aus 24 Entscheidung dieser Begriff ja doch so ein bisschen den Nimbus der Unklarheit hat, auch wenn es nicht unbedingt darauf ankommen soll. Aber in dem Fall ist es weiterentwickelt etwas anders, weil die Formulierung im Anspruch eigentlich sehr, sehr klar war. Also es war explizit gesagt, dass mit diesem Sensor die Änderungsrate des Winkels um den Anlenkpunkt gemessen werden soll. Die Beschreibung hat aber als Ausführungsbeispiel eine potenziell breitere Implementierung vorgesehen, die dieses Merkmal nicht in allen möglichen Betriebszuständen erfüllt. Und insofern muss man sich also schon überlegen, dass wenn man in der Beschreibung als Ausführungsbeispiel nicht den Best Mode oder so offenbart, sondern irgendwas, was halt auch vielleicht geht und sonst nichts, und darauf kam es da auch an, dann wird halt die Anspruchsauslegung auch entsprechend dieses ungünstigen oder breiten Auslegung erfolgen. Und so gesehen einmal mehr ein schönes Beispiel für das Wechselspiel zwischen Offenbarung, Schutzbereich und durchaus ganz im Lichte der G1 aus 24.
Ja, dann vielen herzlichen Dank fürs Mitbringen dieser Entscheidung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.